Deutschlandfunk. Der Tag.
Heute geht es um den Aufbau Ost, beziehungsweise die Anstalt, die in den 90er Jahren den Aufbau Ost voranbringen sollte, die Treuhand. Kürzlich nahm in einer hervorragenden Arte-Doku deren ehemalige Chefin Birgit Breuel noch einmal Stellung.
Wir haben ja wirklich den Menschen sehr viel zugemutet und sie mussten auch leiden darunter, das ist gar kein Zweifel. Wir hatten auch nicht die Zeit, uns mit ihren Lebensbiografien ausreichend zu beschäftigen. Das war ja hart teilweise, da haben sie sicherlich enorm gelitten und uns auch gehasst. Mich behasst, natürlich, klar. Ich war die Hassfigur im ganzen Land.
Also, was hat die Treuhandanstalt, die die staatlichen Ostbetriebe privatisierte, damals angerichtet, vor allem in den Köpfen der Menschen? Und ist die bis heute anhaltende Wut berechtigt? Darüber reden wir gleich. Und wir reden über ein zweites Thema, das mal sehr viel mit dem Aufbau Ost zu tun hatte, mittlerweile aber immer weniger, der Solidaritätszuschlag, der jetzt deswegen auch größtenteils abgeschafft werden soll. Der Tag im Deutschlandfunk am Montag, den 12. August. Ich bin Philipp May. Hi. Heute in unserer Frühsendung lief eine wirklich bemerkenswerte Reportage über ein Walzwerk in Hettstedt in Sachsen-Anhalt. Heute ein hochspezialisierter, sogenannter Hidden Champion, der seine Kupferplatten in die ganze Welt liefert, zum Beispiel nach New York, die Gedenkplatten für Ground Zero, die kamen aus Hettstedt. Interessanterweise aber wurde der Betrieb nach der Wende von der Treuhand als nicht sanierungsfähig eingestuft und beinahe komplett abgewickelt. Auch Sven Fischer, der heute wieder im Walzwerk arbeitet, wurde damals entlassen.
Ich habe hier gelernt, 1987, Berufsausbildung mit Abitur. Dann 1990 mit Pauken und Trompeten entlassen, mit der Begründung, du bist jung, du kannst im Westen arbeiten. Die Massenhinrichtung war das fast. Und damit war ich raus.
Massenhinrichtung, was für ein Wort. Immerhin ist das Walzwerk und mit ihm Sven Fischer und viele andere ja auch wieder auferstanden. Also, jetzt in der Leitung ist die Autorin dieser Reportage, die mit Sven Fischer den Tag im Walzwerk verbracht hat. Sabine Adler, schön, dass du da bist.
Hallo.
Sabine, 30 Jahre ist die Wende her. Sven Fischer ist es gut ergangen und er spricht immer noch von Massenhinrichtungen, wenn er sich an damals erinnert. Was ist da schiefgelaufen?
Also er hat sich natürlich erstmal an seine Vergangenheit erinnert. Er war damals in der Ausbildung, hat eine Berufsausbildung mit Abitur gemacht und hatte dann eigentlich vor, weiter zu studieren, aber eben auch in das Walzwerk zurückzukommen. Und das hat nicht funktioniert, eben mit der Begründung, die wir gerade gehört haben, du bist jung, du hast noch woanders eine Chance. Und das war tatsächlich das Motto des Betriebsrats damals. Die haben ja ganz genau geguckt, sie mussten Massenentlassungen vornehmen, den zustimmen der Geschäftsleitung gegenüber und dann geguckt, wem ist es noch am ehesten zuzumuten, woanders hinzugehen. Einen anderen Ausweg hat man damals nicht gesehen. Und das waren dann eben wirklich ganz pauschal junge Leute. Und Sven Fischer ist eine Person, die wirklich sehr heimatverbunden ist und er wollte das eben nicht. Er wollte wenigstens mal gefragt werden, was er dazu sagt und er wurde nicht gefragt.
Aber dennoch ja eigentlich erstmal eine ganz vernünftige Begründung und es hat ja bei Sven Fischer in der Situation ja auch irgendwie geklappt. Wie groß ist dieses Trauma dieser 90er Jahre, als der Westen über den Osten kam und ungefragt ja Entscheidung getroffen hat?
Also es betrifft natürlich irgendwie ja jeden, der damals in der DDR gelebt hat und gearbeitet hat vor allem schon und ist sozusagen an niemanden spurlos vorübergegangen und das konnte auch nicht. Zumindest Leute an Personen, die in der Wirtschaft gearbeitet haben. Bei den Institutionen ist das noch was ganz anderes. Das muss man auch trennen voneinander. Aber man sagt ja ungefähr 4 Millionen Menschen, die in der DDR in irgendwelchen Betrieben gearbeitet haben, hat das betroffen, hat die Umwandlung, und das ist das Eigentliche, was ja mit der Treuhand bezweckt werden sollte, die Umwandlung der Eigentumsform betroffen, also vom staatlichen, vom sogenannten volkseigenen Betrieb in eine private Struktur. Und das konnte dann eben eine GmbH sein oder auch eine Aktiengesellschaft. Davon konnte es keine Ausnahme geben. Also jeder Betrieb war betroffen. Und das war aber dann auch mit einer großen Entlassungswelle verbunden. Denn zu dieser Zeit hat man natürlich geschaut, wer schafft denn überhaupt den Übergang als privates Unternehmen einigermaßen sich am Markt zu behaupten. Und da hat die Treuhand dann in einem Affentempo vorgenommen, also so eine Bewertung mit, es sind richtig Schulnoten vergeben worden. Und die haben dann ganz genau geguckt, also wer stellt welche Produkte her, wie innovativ sind diese Produkte, mit welchem Kostenaufwand werden sie hergestellt und haben sie eine Chance. Und das war eben für ganz, ganz viele DDR-Betriebe wirklich das Aus.
Mhm. Hat das denn grundsätzlich die Arbeit der Treuhand, also dieser Anstalt für Wiederaufbau, funktioniert?
Na, das hat insofern funktioniert, als dass sie natürlich genau sich angeschaut haben, zu welchem Kostenaufwand wird produziert, mit wie vielen Personen und wie überlebensfähig sind die Produkte. Und dann ist etwas ganz Entscheidendes passiert. Die Treuhand ist gegründet worden. Es ist eine Institution, erdacht von DDR-Oppositionellen im März 1990 und dann in ihrer Funktionsweise, das war Juli 1990, tatsächlich also losgetreten. Und
Vor der Wiedervereinigung noch. Das ist noch.
Ganz genau. Ja. Das war vor der Wiedervereinigung. Mhm. Und es ist aber ein ganz entscheidendes Datum noch dazugekommen. Und das hat sozusagen alles nochmal in Frage gestellt. Das war die Währungsunion am 1. Juli. Am 1. Juli 1990 war klar, dass alle Transaktionen, alles, was mit Geld zu tun hatte, in D-Mark, auch auf dem Gebiet der DDR, bezahlt werden musste. Mhm. Also auch alles, alle Kosten, alle Löhne, alle Gehälter in der DDR. Und natürlich hatten die Ostbetriebe ja überhaupt keine D-Mark. Mhm. Das heißt also, das, was angefangen hat, war, dass die Treuhand aus dem Haushalt, aus dem Bundeshaushalt große Mittel zur Verfügung stellen musste, loseisen musste, damit die Gehälter gezahlt werden konnten in der damals dann einzigen gültigen Währung, nämlich D-Mark. Mhm. Und das hat diese ganze Geschichte unglaublich beschleunigt, weil man dann gesehen hat, man greift sozusagen in den Bundeshaushalt, um Gehälter und Löhne für etwas zu bezahlen, das möglicherweise überhaupt keine Überlebenschance hat. Und deshalb kam diese unglaubliche Geschwindigkeit zustande.
Also das, was normalerweise passiert bei zwei Volkswirtschaften, wenn die eine merkt, sie ist nicht konkurrenzfähig genug gegenüber der anderen Volkswirtschaft, dann wertet sie normalerweise ihre Währung ab. Und das ging dann in diesem Moment dann eben nicht mehr. Auf einmal musste man im Prinzip sich mit Westunternehmen messen, mit den gleichen
und
Dingen.
Und hat das natürlich total verloren. Das hat also auch diese ganzen Bilanzen völlig ins Wanken gebracht. Mit einmal sind die Sachen 3-4-mal so teuer geworden, also zum Beispiel die Kosten. Und dann, und zum allerersten Mal hat überhaupt mal jemand diese Rechnung angestellt. Und da ist zum Beispiel so etwas rausgekommen. Wir haben alle noch vor Augen diese hungerstreikenden Kumpel, Kali-Kumpel von Bischofferode. Und man hat festgestellt, dass eben für die Tonne Kali, die die produziert haben, ein 7-facher Produktionspreis zu Buche schlug. Und das war natürlich eine Produktion, das konnte nicht funktionieren. Und aus diesem Grund sind sie abgewickelt worden. Und das hat für unglaublich viele Betriebe gegolten, aber eben nicht für Hettstedt.
Okay, tauchen wir noch mal ganz kurz in die Zeit ein. Ich kann mich an die Diskussion so dunkel erinnern. Es ging darum, macht man 1:3 Ostmark zu D-Mark oder eben 1:1. Ich glaube, 1:3 ist so eine Zahl, du wirst es besser im Kopf haben als ich, die da immer geistert, die Ökonomen vorgeschlagen häufig.
Und auch die war schon ein Kompromiss. Ja. Es gab auch andere, 1:4, 1:5.
Ja.
Es ist nicht ohne Grund der damalige Bundesbankchef Pö zurückgetreten nach der Währungsunion, denn er hat gesagt, das ist wirtschaftlich wirklich das Aus und das war es auch. Das war das Aus für die DDR-Betriebe, für die allermeisten. Und es begann eine wahnsinnig schwierige Zeit. Die D-Mark war aber andererseits natürlich politisch absolut notwendig und unausweichlich.
Das wollte ich gerade, das wäre politisch doch gar nicht durchsetzbar gewesen, damals zu sagen, okay, ihr kriegt ganz für 3 Ostmark eine Westmark.
Nur. Denn die DDR-Bürger haben mit den Füßen abgestimmt. Sie haben ganz klar gesagt, also kommt die D-Mark nicht zu uns, dann gehen wir zu ihr. Mhm. Und es haben Auswanderungswellen stattgefunden, ähnlich. Im Westen hat man sich unter anderem jetzt vor 2015 daran zurückerinnert, als die Flüchtlinge kamen, dass so etwas 1990 auch schon passiert ist, nämlich als die DDR-Bürger massenhaft ausgereist sind, weggezogen sind aus der DDR in den Westen, weil sie eben die D-Mark haben wollten. Sie hatten dann die Reisefreiheit, die Grenzen waren offen und sie wollten eben tatsächlich auch die wirtschaftliche Freiheit haben. Das wiederum hat den politischen Druck im Westen so erhöht, denn noch hat die Bundesregierung unter dem damaligen Kanzler Helmut Kohl, CDU, immer versprochen, diese ganze Einheit gibt es quasi zum Nulltarif, das kostet uns nicht mehr. Und man hat natürlich sehr schnell gesehen, dass das so viel mehr kostet, dass es nicht mehr haltbar war. Und dann sank die Stimmung auch im Westen.
Die blühenden Landschaften, erinnere ich mich auch noch dran. Das klingt so, als wäre die Arbeit und das, was die Treuhand alles gemacht hat, unausweichlich gewesen. Heißt das denn im Umkehrschluss, Die Treuhand hat keine Fehler gemacht?
Die Treuhand hat unglaublich viele Fehler gemacht, weil sie unglaublich viel gemacht hat. Sie hat also in einer Windeseile unglaublich viele Betriebe bewerten müssen und hat neue Interessenten finden müssen. Die Idee war ja die, dass man gesagt hat, man muss privatisieren. Und was privatisiert man? Also natürlich nur das, was sich lohnt. Und was lohnt sich? Das, wohin Investoren kommen. Und dann haben die Investoren, die kamen aus mehreren Himmelsrichtungen, es kamen welche aus dem Westen. Und da hat man nicht immer geprüft, ob das wirklich ehrliche Leute sind. Und auch ehrlich gesagt, man konnte es auch nicht immer prüfen. In manchen Fällen hätte man es wissen können, in manchen konnte man es nicht wissen. Und man hat eben zum Teil an Gauner verkauft, ohne es zu wissen. Und auf der anderen Seite war es so, dass sich auch DDR-Bürger um die Fortführung bestimmter Betriebsteile beworben haben. Also wenn zum Beispiel solche Kombinate wie dieses Mansfeld-Kombinat, eben die, in dem auch das Walzwerk Hettstedt zugehörig war, die haben gesehen, also bestimmte Betriebsteile sollen jetzt geschlossen werden, abgewickelt werden, aber die haben eigentlich noch eine Chance. Also da gibt es zum Beispiel bei diesem Mansfeld-Kombinat eine Betriebsbahn und die Betriebsbahn als solche, die wurde nicht mehr gebraucht, aber das war eine Reparaturwerkstatt. Und diese Reparaturwerkstatt haben zwei Leute gekauft, nämlich der Leiter und der technische Leiter, und haben herausgefunden, dass im Westen es zwar noch viele historische Loks und Wagen und Eisenbahnen und sowas gibt, Schmalspurbahnen, aber dass es keine Werkstätten mehr gibt. Und Hettstedt, beziehungsweise dieses Werk ist in Bendorf, liegt aber so zentral, dass man also sozusagen auch aus dem Westen dort seine reparaturbedürftigen Wagen hinbringen konnte. Und die haben eine Marktnische entdeckt und haben etwas Dolles hinzugefügt, also bis heute. Nämlich sie haben Privatbahnen, also nicht die Bundesbahn, der ICE wird dort nicht repariert, aber es werden ganz viele andere regionale Privatbahnen repariert. Das heißt, auch da wieder mit einem Nischenprodukt eigentlich das Überleben gesichert. Und das ist etwas, was ja im Westen natürlich die Wirtschaft ausmacht, eben diese vielen, vielen innovativen mittelständischen Unternehmen, die Nischen finden und dann sehr fit in alle Welt agieren. Das machen die Walzwerke am Hettstedt so, das macht auch dieses Bahnreparaturwerk und andere Betriebe, die ich da gefunden habe in diesem Mansfelder Land. Die sind total pfiffig unterwegs und deshalb stimmt es auch nicht, welches Bild da gezeichnet wird, dass das heute also nur noch Schrott ist und nur noch abgehängt ist. Also wenn man ein bisschen hinguckt, sieht man, dass da sehr, sehr pfiffige Leute unterwegs sind.
Was würdest du denn für eine Bilanz ziehen? Das Aufbau Ost in Kombination auch mit Wirken der Treuhand 30 Jahre nach der Wende?
Also das, was die Treuhand gemacht hat, das war natürlich nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig, denn es ist eine Tätigkeit gewesen, den Bürgern der DDR zu bescheinigen, wie marode ihre Wirtschaft war.
Birgit Breuel, ganz kurz, glaube ich, war die meistgehasste Person zeitweise in der DDR, die Treuhandchefin.
Das hatte unter anderem damit zu tun, dass sie überhaupt keine Art von Emotionen gezeigt hat, überhaupt kein Mitgefühl gezeigt hat, dass die Leute ihre Jobs massenhaft verloren haben und dass sie eben wirklich vor dem Neuanfang standen. Und da wäre so das eine oder andere mitfühlende Wort, meine Emotionen, nicht verkehrt gewesen. Stattdessen kam da eben diese kalte Bankerin sozusagen rüber und das hat den Menschen einfach wirklich wehgetan. Aber in der Bilanz ist es so, dass die Treuhand ausgesprochen hat, was die DDR-Führung verbockt hat, nämlich eine marode Wirtschaft hinterlassen, und die Treuhand hat sie so benannt, wie sie war, nämlich marode und nicht überlebensfähig. Und das ist natürlich bitter, wenn dann sowas, wenn auch Generationen da so vor so einem Scherbenhaufen stehen, wenngleich in den Gesprächen mit den Leuten immer wieder auch gesagt wird, naja, das, was der Betrieb, was Sie jetzt hier heute sehen, das ist natürlich nicht das, was es vor 30 Jahren war. Vor 30 Jahren war das hier ein Schrotthaufen. Und damit also immer zu sagen, die Treuhand in Haftung zu nehmen und zu sagen, die Treuhand sei schuld an dem Schrotthaufen, das ist nun wirklich Unsinn.
Ja, und dennoch sehen wir die Rolle, die Parteien gerade am Rande des Spektrums in der ehemaligen DDR spielen. Wir haben jetzt demnächst Landtagswahlen in vielen neuen Bundesländern. Früher war die PDS, die Linkspartei, häufig immer der große Gewinner. Jetzt wird von allen erwartet, dass es die AfD ist. Welchen Anteil tragen daran eben gerade diese Umbrüche und auch die Wunden, die durch die Treuhand geschlagen worden.
Also diese Wunden sind da. Die sind deshalb da, weil jede Familie sozusagen eine Erinnerung daran hatte. Und diese Erinnerung war jeweils negativ, weil man eben die Sicherheit verloren hat, den Job verloren hat. Und in diese Wunden gehen sie rein, und zwar Linkspartei wie auch AfD. Sie machen sich das zunutze, und sie machen das sich zwar aus verschiedenen Richtungen kommend, aber in die gleiche Richtung gehend zunutze, indem sie sagen, dieses System, das da installiert wurde, nämlich das kapitalistische System mit der Privatisierung, ist ein nicht funktionierendes. Und damit machen beide Parteien nicht Halt vor einer Systemkritik. Sie wollen also klar sagen, dieses System, was wir heute hier in der Bundesrepublik haben, ist ein nicht funktionierendes System, denn es erlaubt so etwas, und die verheerenden Auswirkungen sind eben bis heute sichtbar. Und da treffen sie sich, und das wird interessant werden, wenn es dann tatsächlich im Bundestag zu der Abstimmung über die Einrichtung des Untersuchungsausschusses kommt. Das wäre dann im Übrigen der dritte Untersuchungsausschuss zur Treuhand. Das ist ja nicht so, dass es noch nie welche gegeben hätte. Auch auf Landesebene gab es schon welche. Das wird interessant sein, ob Linkspartei und AfD da tatsächlich zusammengehen.
Jetzt mal so ein paar naive Anmerkungen nach dem, was du alles erzählt hast, von einem jungen Wessi kennt. Ich war 9, als die Mauer gefallen ist. Du hast gerade eben gesagt, die Leute jetzt zum Beispiel im Walzwerk, die haben gesagt, vor 30 Jahren, da war das hier ein Schrotthaufen, und schauen Sie mal, was wir jetzt hier draus gemacht haben. Und trotzdem fehlt denen, aus dem Gefühl heraus zumindest, diese positive Erzählung von wegen, das haben wir geschafft. Im Westen hatten wir das Wirtschaftswunder nach dem Krieg, aber im Osten gibt es irgendwie nicht so dieses positive Gefühl. Gucken Sie mal, 1990 standen wir da und jetzt sind wir Hidden Champion?
Also für meine Begriffe gibt es da mehrere Erklärungen. Die erste ist, es fehlen die jungen Leute, denn die sind massenhaft weggegangen zu der Zeit. Und das merkt man eben auch, wenn junge Leute nicht da sind, gibt es auch keine Kinder, gibt es auch keine Enkelkinder. Das ist also eine alte Region, und die Alten beherrschen da auch ein bisschen so die Stimmung. Die haben eben tatsächlich was verloren. Die haben zum Teil auch nicht wieder Arbeit gefunden. Das ist eine Tatsache. Auf der anderen Seite ist es so, dass auch mit dieser politischen Meinungsmache von AfD, vor allem AfD, aber eben auch Linkspartei, dieses Narrativ dieses Aufbaus komplett gedreht wurde. Also am Ende bleibt, wir stehen eigentlich ein bisschen fassungslos davor, dass am Ende nicht das Narrativ der blühenden Landschaften, das ist auch zu einfach, aber dass das Narrativ bleibt, hier ist alles dem Bach runtergegangen und hier ist Schrott und hier ist überhaupt nichts Lebenswertes mehr. Und das hat mit der Wahrheit eigentlich nicht wirklich was zu tun.
Also verödende Landschaften, so pauschal kann man eben auch nicht sagen.
Das wäre wirklich, man würde auch den Menschen sehr Unrecht tun.
So, Sabine, jetzt will ich noch ganz kurz eine Sache loswerden. Du hast jetzt in den letzten Wochen, Monaten intensiv nochmal zur Treuhand recherchiert. Wir werden dich jetzt viel im Programm hören. Ein Wochenendjournal nächsten Samstag nochmal in aller Ausführlichkeit mit dem Thema und dann nochmal einen Hintergrund von dir.
Genau, der Hintergrund ist deshalb nochmal interessant, der kommt in der nächsten Woche, voraussichtlich am 22. Der ist deshalb nochmal interessant, weil ich da versuche, diese politischen Interessen, wer hat eigentlich das Interesse, die Treuhand jetzt sozusagen für alles und jeden verantwortlich zu machen? Denn ich finde etwas sehr, sehr merkwürdig in dieser ganzen Diskussion. Es wird auf eine Institution eingeschlagen, die überhaupt nicht mehr da ist. Es gibt eine Nachfolgeorganisation, das ist die Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, weiß kein Mensch. Und alles trischt auf die Treuhand ein. Also irgendwie auch ohne jemanden konkret zu meinen. Es kann sich auch niemand mehr wirklich rechtfertigen oder verteidigen. Frau Breu ist mittlerweile eine alte Dame, die zurückgezogen lebt und eben nur noch mal für diesen einen Film sich geäußert hat. Also man drischt da munter ein bisschen ohne Adressaten und ohne Verteidigung.
Sabine, wir werden gespannt zuhören, so wie ich jetzt gerade sehr gespannt zugehört habe. Vielen Dank dir.
Gerne.
Hallo Volker Findhammer im Hauptstadtstudio in Berlin.
Hallo Philipp May.
Eine kleine Hiobsbotschaft. Ich habe das erste Gespräch schon geführt mit Sabine Adler, 17 Minuten. Das heißt, wir müssen kurz und bündig werden, in Anführungsstrichen, aber kriegen wir hin.
Ne? Einverstanden.
Wunderbar. Wir reden über die Abschaffung des Solidaritätsbeitrags, der Sondersteuer zur Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost und West. Das sind 5,5%, die nochmal auf die Einkommensteuer obendrauf geschlagen werden, die wir alle bezahlen mussten, damit wir hier gleiche Lebensverhältnisse haben irgendwann. Das soll weg ab 2021, aber nicht für alle. Der Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD hat jetzt sein Konzept für die teilweise Soli-Abschaffung vorgestellt. Also Volker, kannst du ganz kurz erklären, wie sieht das Konzept genau aus? Wer darf sich freuen und wer nicht?
Ja, erst einmal geht es zumindest über das hinaus, was ja ursprünglich im Koalitionsvertrag festgehalten wurde. Da sollten ja 90% der Gesellschaft entlastet werden. Die oberen 10% wollte man weiter zur Kasse bitten. Und da hat er jetzt deutlich nachgebessert. Das sind am Ende jetzt nur noch 3,5% die besser verdienen, die tatsächlich zahlen sollen. Und dann gibt es eine klare Grenze. Die zieht das Finanzministerium in dem Beispiel, das hier aufgelistet wurde, bei 74.000 Euro. Also wer 74.000 Euro brutto im Jahr hat, bis dahin muss man künftig kein Soli mehr zahlen. Alle, die darüber liegen, zahlen dann schon. Und für Familien gelten fast die doppelten Beträge, also 152.000 Euro. Das ist aber das sogenannte Bruttoeinkommen, nicht das zu versteuernde. Da gibt es ja dann doch noch mal feine Unterschiede, weil das muss ja jeder am Ende für sich individuell ausrechnen, was da mit oder ohne Kinder und allen anderen Abzugsleistungen rauskommt.
Es geht um das zu versteuernde und nicht um das Bruttoeinkommen. Was ist genau der Unterschied?
Nee, am Ende das zu versteuernde Einkommen liegt ja deutlich niedriger als diese 74.000, weil man natürlich Abzüge für Kinder und dergleichen alles noch dazu hat. 74.000 markiert hier an dieser Stelle, so hat es das Finanzministerium nochmal klargestellt, tatsächlich das Bruttoeinkommen. Also das, was am Ende auf dem Jahreszettel steht und nicht das, was bei der Steuererklärung angegeben wird.
Okay, so jetzt wundere ich mich, jetzt hat nämlich heute bei uns im Programm der finanzpolitische Sprecher der AfD, Kai Gottschalk, gesagt, dass viel mehr Leute zahlen müssen. Ich kann das mal ganz kurz einspielen für dich.
Für die SPD scheinen schon Menschen reich zu sein, die etwa 5.000 Euro brutto verdienen. Wenn Sie mir also sagen, mit 5.000 Euro, also 60.000 Euro brutto im Jahr, sind Sie reich, bei einer Rente dann von 2.000 Euro in 45 Jahren, die voll zu versteuern ist, und ab 60.000 setzt nämlich diese Gleitzone, die Sie eben zitiert haben, an. Nun ja, dann darf die SPD aber auch andere Teile des Parteienspektrums sich nicht wundern, wenn die Leute sich der AfD zuwenden, weil hier Leute reich gemacht werden oder reich tituliert werden, die es nun wahrlich in 45 Jahren nicht sind.
So, das war Kai Gottschalk heute bei uns im Deutschlandfunk in den Informationen am Morgen. Er spricht von 5.000 Euro brutto, sind 60.000 Euro im Jahr. Und du hattest gesagt 72.000, ne? Was war das?
74.000, das ist der neue Wert. 72.000 waren es vorher. Und ich würde mal sagen, Kai Gottschalk hätte da an der Stelle schon etwas genauer hinschauen müssen. Ja. Offenbar kannte er nicht die genauen Zahlen. Diese 5.000 Euro pro Monat, die gelten wahrscheinlich schon eher für den Spitzensteuersatz. Denn der fängt ja in Deutschland an bei rund 56.000 Euro im Jahr. Ja. Also wer das brutto verdient, der zahlt dann auch schon den Spitzensteuersatz. Also das zu versteuern hat. Da gibt es dann schon deutlich Unterschiede. Und hier aber in der neuen Rechnung des Finanzministeriums sieht es tatsächlich anders aus. Also da muss der Soli dann erst, ich kann den genauen Betrag sagen, bei einem Bruttobetrag von 73.874 Euro im Jahr gezahlt werden. Wie gesagt, das ist aber nicht das zu versteuernde Einkommen, aber liegt deutlich über dem, was der AfD-Politiker da ins Spiel gebracht hat.
Also, wenn eine Koalition dann nun den Willen hat, die Reichen höher zu besteuern, und zwar unabhängig vom Spitzensteuersatz, der niedriger liegt, um möglicherweise auch die Spreizung der sozialen Schere etwas zu verkleinern, ist ja so ein ständiges Dauerthema. Ist diese teilweise Beibehaltung für wirklich nur einen kleinen Prozentsatz der Bevölkerung, für die Reichsten, ist das ein ganz gutes Mittel eigentlich, oder?
Naja, da wird man jetzt mal sehen müssen. Es gibt auf der einen Seite jetzt schon die angedrohten Verfassungsklagen, sowohl der AfD als auch der FDP, weil ja sagen, mit dem Auslaufen des Solidarpakts entfällt ja auch der Rechtsgrund für den Soli. Und da wird es mit Sicherheit Klagen geben, denn nach dieser Lesart müsste das ganze Gesetz ja eigentlich bis zum Jahr 2020 abgeschafft werden und auch die obersten 10.000, sage ich mal, entlastet werden müssen, weil eben dieser Rechtsgrund hinfällig ist. Nun argumentiert der Finanzminister, wir wollen aber politisch, dass eben der Solidarpakt weiter finanziert werden muss, beziehungsweise das Solidaraufkommen für den Osten hat auch noch kein Ende gefunden. Da müssen auch noch weiter finanziert werden und das sollen die obersten 10.000 tun, um bei dem Bild zu bleiben. Und er denkt da tatsächlich schon daran, möglicherweise dann auch zu einer Änderung zu kommen, dass man die Mehreinnahmen in die Einkommensteuer verlagert. Hören wir mal, was er heute dazu gesagt hat.
Aus Gründen der Gerechtigkeit finden sehr viele, die Sozialdemokratische Partei und ich zum Beispiel, dass das aber zum Beispiel auch dadurch erfolgen kann, dass diejenigen, die zum Beispiel 1 Million, 2 Millionen, 3 Millionen Jahreseinkommen haben, die Beträge, die sie heute mit dem Soli zahlen, auch weiterzahlen können, aber eben durch eine für sie etwas angehobene Einkommensteuer.
Also das ist die klare Ansage von Olaf Scholz und der SPD. Die oberen 10.000, um wieder bei dem Bild zu bleiben, sollen tatsächlich nicht entlastet werden, sondern möglicherweise nur durch eine Verlagerung in der Einkommensteuer über diesen Weg das Geld künftig auch bezahlen.
So, Volker, was ich jetzt nun wirklich nicht verstehe, das ist ja plausibel aus Sicht der SPD. Die sagen, die Reichen, die sollen zur Kasse gebeten werden. Und wenn das politischer Willen ist, warum sagt man nicht einfach, wir streichen den Soli komplett für alle und machen das direkt? Das wäre doch eigentlich die saubere Lösung. Warum ist der Soli so sexy?
Ja, der Soli ist deshalb so sexy, weil hier eine Gesetzesänderung relativ einfach über die Bühne zu kriegen ist. Wenn man jetzt aber überlegen würde, man macht eine Einkommensteuerreform, über die wir schon seit 20 Jahren reden, mit einem anderen Tarifverlauf, dann ist das tatsächlich ein gewaltiger Akt und dann beginnt da eine ganz neue Debatte, die sicherlich nicht in einem halben Jahr beendet werden kann. Und deshalb ist dieser Weg, den Olaf Scholz jetzt gewählt hat, relativ einfach. Man entlastet die Bürger um 11 Milliarden Euro und muss dafür wirklich keine große Gesetzeslawine in Gang bringen. Und außerdem ist es allein die Hoheit des Bundes, weil es sind ja auch die Einnahmen des Bundes gewesen, die mit dem Solidaritätszuschlag erzielt wurden.
Ah, okay. Und bei einer Einkommensteuer, alles was Steuerreform ist, da muss dann auch Bundestag und Bundesrat zustimmen und dann wird es kompliziert.
Dann wird es immer kompliziert.
Ja, logisch. Jetzt hast du noch ein Stichwort fallen lassen, auf das ich dich noch mal ganz kurz ansprechen muss. Entlastung bzw. 11 Milliarden Euro wird das Ganze kosten. Die schwarze Null im Haushalt, sie wird ja sowieso langsam rot. Eine Rezession kommt auf uns zu. Kann sich der Staat das überhaupt leisten, auf unser Geld zu verzichten?
Naja, wie das dann am Ende ausgeht, wird man sehen müssen. Aber der Finanzminister hat sich da heute relativ entspannt gezeigt. Er hat gesagt, zumindest in seiner mittelfristigen Finanzplanung sind diese ganzen Entlastungen von 11 Milliarden Euro schon eingerechnet, weil das ja schon ursprünglich im Koalitionsvertrag vorgesehen war. Und insofern hat er das zumindest im Moment so geplant. Ob es dann am Ende tatsächlich so kommt oder die Steuereinnahmen nicht an anderer Stelle deutlich einbrechen, das werden wir schlicht abwarten müssen.
Was würde dann angenommen die FDP und die AfD, die klagen jetzt und sie setzen sich durch vom Bundesverfassungsgericht, fällt dann der ganze Soli weg oder passiert gar nichts?
Das wäre dann die Konsequenz. Sollte es ein entsprechendes Urteil der Richter geben, dann müsste der Soli tatsächlich ganz eingestampft werden. Und das würde tatsächlich dann einen erheblichen Einnahmeverzicht bedeuten, weil das geht ja nochmal um knapp 10 Milliarden Euro, die natürlich schon von der Bundesregierung für andere Aufgaben längst verplant
sind. Ah, ist aber interessant, dass die 2% da ganz oben machen die Hälfte des Aufkommens aus tatsächlich, oder die 3%.
Ne? Ja, das sind die Größenordnungen, weil wir es natürlich hier mit Einkommensgrößenordnungen zu tun haben, von denen wir beide nur träumen können. Und dann fällt natürlich ein Solidaritätszuschlag ganz anders ins Gewicht als bei bescheideneren Einkommen. Das ist ganz klar.
Volker, vielen Dank für den Überblick. Haben wir doch jetzt relativ zügig durchgekriegt. Einigermaßen zügig.
Ja.
Fantastisch. Dankeschön.
Also,
tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss. Naja, ganz so kurz war es am Ende auch nicht, das Gespräch. Aber egal. Eine kleine Filmempfehlung habe ich noch, wenn Sie das hochspannende und ja auch weiter hochaktuelle Thema Treuhand und die Fehler nach der Wende noch einmal vertiefen wollen. Ist schon zweimal genannt worden, die Arte-Doku D-Mark, Einheit, Vaterland, das schwierige Erbe der Treuhand, wirft noch einmal einen sehr kritischen, aber auch differenzierten Blick auf die Politik von damals und die Treuhand. Finden Sie in der Arte-Mediathek wirklich zu empfehlen. Wir hören uns morgen wieder, 17 Uhr, gibt es den neuen Podcast. Schreiben Sie bis dahin gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Philipp May, bis dahin.